Guten Morgen, der Herr sei mit euch. Bevor ich zur Predigt komme, möchte ich, also ich werde du sagen in dem Sinne, nicht weil ich mit jedem per du bin, sondern weil wir Geschwister sind, Brüder und Schwestern. Und bevor ich zur Predigt komme, möchte ich euch etwas herausfordern. Ich möchte ein paar Glaubenssätze sagen und euch herausfordern, dazu euer Amen zu geben, wenn ihr es glaubt. Wir haben einen wunderbaren Herrn und Gott. Amen. Der uns gemacht hat und liebt von A bis Z. Amen. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Amen. Amen. Also, ich bin Pfarrer einer landeskirchlichen Gemeinde, die aber gleichzeitig eine charismatische Gemeinde ist. Das wird in der Predigt immer mal wieder aufblitzen und ich bitte, das mir nachzusehen. Es gehört einfach zu mir dazu. Wer von euch war schon einmal in der Wüste? Oh, viele. Wunderbar. Viele haben also schon Wüstenerfahrungen gemacht. Die Wüste kurz besucht ist nett, länger dort zu sein, ist es ein lebensfeindlicher Ort. Kahl und tot, in der Wüste fehlt das lebensspendende Element Wasser. Und so ist alles ganz zurückgenommen. Steine, Sand, Felsen, aber alles andere dort, alles Leben ist mühsam und extrem hart. Und so ist die Wüste zu einem Bild geworden für eine harte und anstrengende Lebenszeit. Eine Zeit, wo das Leben klein und schwer wird. Kein schöner Ort, an dem man sich wünscht. König David hat in seinem Leben mindestens zwei solche extreme Wüstenzeiten erlebt. Er hat sie verbracht im äußeren Sinn in der Wüste Juda. Einmal auf der Flucht, viele Jahre sogar vor König Saul, lesen wir 1. Samuel zum Beispiel 24, wo er sich versteckt in dieser Höhle in Engedi. Sein eigener Schwiegervater verfolgt ihn und will ihn umbringen. Und später dann muss er fliehen vor seinem eigenen Sohn Absalom, 2. Samuel 15 und Kapitel 16. Und jeweils fallen bei ihm äußere Situation und innere Situation zusammen. Er befindet sich äußerlich in der Wüste und enge, vertraute Menschen aus seiner eigenen Familie wollen ihm Böses, wollen ihn umbringen. Das ist niederschmetternd, verzweifelnd, grausam und böse. Und David hätte in diesen Zeiten allen Grund, auf Gott sauer zu sein. Warum lässt du das zu? Warum passiert mir es, wo ich doch zu dir gehöre und treu bin? Gerade als König Saul ihn verfolgt, völlig ohne sein Verschulden, er hat nichts falsch gemacht. Wüstenzeiten sind immer gefährliche Zeiten. Denn diese Zeit kann sich ganz leicht zwischen mich und Gott schieben. Kann mein Vertrauen auf Gott untergraben, mein Glauben schwach und löchrig machen wie einen Schweizer Käse. Und ich fange an zu zweifeln, ist Gott wirklich gütig? Und wenn ich nur die Situation anstarre, so wie das Kaninchen die Schlange, dann zieht es mich runter. Es passiert ganz automatisch, muss ich gar nichts für tun. Und mein Herz wird hart und bitter. Wir wissen nicht mehr genau, in welcher Lage König David den 63. Psalm geschrieben hat. Aber er lässt sich von einer schweren äußeren Lage nicht von Gott wegtreiben. Vers 2. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. David ist völlig ausgerichtet. Dass er zulässt, dass sich eine Kluft öffnet zwischen ihm und Gott, tritt er umso näher heran. hängt sich ganz an ihn dran. Du bist mein Gott. Er ist auf die Gemeinschaft mit Gott ausgerichtet. Es ist schon übel, dass wir es oft erst uns so ausrichten auf Gott, wenn es uns schlecht geht. Wenn wir unter Druck sind, dass wir dann anfangen können, auch so zu beten: Gott, du bist mein Gott. Und erst diese kostbare Gemeinschaft entdecken. David nimmt das für sich in Anspruch und sagt: Du bist mein Gott. Ich gehöre zu dir. Du bist der Gott, den ich suche. Er selbst sucht Gottes Nähe, sein Angesicht. Er wartet nicht. Und sehr interessant, er sucht nicht zuerst hier Gottes Gaben oder Gottes Segnung, dass er sagt: Tu mir doch Gutes, hilf mir heraus aus der Situation. Er sagt: Gott, dich suche ich, den Geber aller guten Gaben selbst. Liebe Geschwister, gute Gaben und Hilfe von Gott ist nie das Ziel unseres Glaubens. Es sind immer nur Nebenprodukte, so wie es beim Feuer Rauch gibt. Aber es ist nicht das Eigentliche. In so einer charismatischen Gemeinde, wo ich zu Hause bin, da kann das schon mal passieren, dass man anfängt, die Gaben und Segnungen mehr zu suchen als den Geber der guten Gaben. In der Vorbereitung habe ich mich gefragt, naja, ich vermute, dass es in der FEG vielleicht etwas anders ist. Und gedacht, naja, was kann es da sein, was man vielleicht anfängt, mehr zu suchen als den Geber der guten Gaben und zu schätzen? Vielleicht ist es die eigene Bibeltreue oder Rechtgläubigkeit. Vielleicht wird auch manchmal das eigene Tun überbewertet, wie gut ich das alles mache und hinbekomme. Aber ihr wisst das selbst. Es geht um den Geber der guten Gaben. Es geht um Gott und um Jesus. Und alles, was mich davon ablenkt, ist eine falsche Priorität. Und mag das noch so gut und noch so fromm aussehen, er ist unser Ein und Alles. Es gibt nichts Besseres, als vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und alle Gaben sind nur ein Ausfluss davon. Um es noch einmal ganz persönlich zu wenden heute Morgen: Wonach suchst du? Wonach strebst du? Wonach bist du ausgestreckt? Was treibt dich an? Viele Menschen sind auf der Suche nach ganz anderen Dingen. Da ist die Anerkennung so wichtig oder das Geliebtwerden, Erfolg und sich beweisen, Geld und Spaß. Gott hat versprochen und gesagt: Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Jeremia 29, Vers 13. Hier im Psalm geht es weiter. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Lande, wo kein Wasser ist. David hat Durst nach Gott. Und wenn man richtig Durst hat, wenn einen das plagt, die Zunge am Daumen klebt, dann sind alle Gedanken darauf gerichtet zu sagen: Wie bekomme ich Wasser? Ich brauche etwas zu trinken. Und er leidet genauso darunter, sich fern von Gott zu fühlen. Durst hat immer Auswirkungen auf unseren ganzen Körper. Wir spüren das als ganzer Mensch. Und genauso spürt David es hier. Mein ganzer Mensch dürstet nach Gott. Meine Seele dürstet nach Gott. Mein ganzer Mensch, wörtlich steht hier, mein Leib verlangt, lechzt nach dir. Ganz typisch für alttestamentlich hebräisches Denken und Schreiben, die Wirklichkeit doppelt zu beschreiben. Meine Seele dürstet, mein Leib lechzt. Es meint mein ganzer Mensch. Ich brauche Gott unbedingt. Der Mensch ist immer einer. Wir sind ein Körper und eine Seele. Wir haben das nicht nur, man kann das nicht trennen. Deswegen werden wir auch immer mit einem Körper auferstehen und nicht nur als freischwebende Wolke und Seele. Im trockenen, dürren Lande, das führt David nicht weg von Gott. von Gott, sondern mitten in der Tiefe, mitten im Chaos, in der Verfolgung und in der Zerrissenheit, in dieser Situation schreit er nach Gott. Und er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit ihm. Wir sind ja oft gut darin, auch in der Gemeinde sonntags morgens mit so einem gewissen Pokerface zu kommen. Einer fragt, wie geht's? Du sagst, gut. Und da kann ja trotzdem ganz viel Chaos und Zerrissenheit und Zerbruch hinten dran liegen. Und es ist auch richtig, dass man das nicht jedem sagen und nicht mit jedem teilen muss. Es ist auch richtig, dass das nicht in jeden Smalltalk hineinpasst. David schreit nach der Gemeinschaft mit Gott. Und so wird die Wüste, der Ort des Schreckens, für ihn zum Segensort. David schlägt dem Teufel ein Schnippchen. Seine Beziehung, sein Vertrauen zu Gott wächst. Und sein Glaube wird stärker als vorher. Nach den heißen Sommermonaten, die wir hatten, kann man das gut nachvollziehen, wie notwendig das Wasser ist, wie notwendig der Regen ist und dass alles danach nachlechzt. Wie weit ist dieses leidenschaftliche Dürsten von all den konventionellen Formen der Frömmigkeit entfernt, in denen sich ein religiöses Interesse bekundet? Das hat nichts mit Durst zu tun. Es geht hier auch nicht um diese bescheidene Form frommer Erbaulichkeit, wie so ein kleines Sahnehäubchen oder so ein bisschen Kakao auf dem Latte oben noch drauf. Es geht um alles oder nichts. Um Leben oder Nichtleben. Es ist immer die Gefahr, wenn ich schon länger mit Jesus unterwegs bin, in so eine fromme Routine abzugleiten. Und die Sachen werden dann nur noch erbaulich, aber es ist kein wirklicher Hunger mehr, keine Leidenschaft hintendran. Und das kann in jeder Glaubenstradition passieren. Das kann jedem passieren, dass die Sehnsucht austrocknet, dass Dinge schal werden, nicht mehr frisch sind. Vielleicht ist der ein oder andere hier, der es heute Morgen merkt. Das ist bei mir der Fall. Dann bekenne es Gott. Bleib nicht dabei. Sag ihm, Herr, es tut mir leid. Weck meinen Durst neu. Vers 3. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. David verlangt nach der unmittelbaren Nähe Gottes. Wenn es eben darum ging, dass es beschrieben wurde mit dem Mund, der trocken ist, so sind es jetzt die Augen, die sehen wollen. Das Heiligtum war der Ort für die Israeliten, wo Gottes Gegenwart auf dem Bundeslade im Allerheiligsten wohnte. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Und David ist auf der Flucht und weg, getrennt davon. Ich wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. David ist nicht zufrieden, Gott von der Ferne zu sehen, sondern von Angesicht zu Angesicht will er ihn sehen. Nah heranrücken. Er will seine Macht und seine Herrlichkeit erleben. Liebe Geschwister, ich möchte das auch. Ich möchte Gott auch nicht nur von der Ferne kennen und sehen, sondern ich möchte ihm nah sein von Angesicht zu Angesicht, ganz nah bei Jesus sein, erleben, wie er wirkt und Dinge verändert, erleben, dass der Heilige Geist da ist. Und ich will nicht aufhören, Gott zu bitten und in den Ohren zu liegen, Herr, tu es in meinem Leben und um mich herum, in den Orten, wo ich zu Hause bin, komm hinein und zeig dich. In schwierigen Umständen, in Anfechtung, in Dunkelheit, in Krankheit. Lass nicht zu, dass mich das abhält von dir. Ich will mich ausstrecken nach Gott. Und das Gute ist, unser himmlischer Vater wartet nur darauf, dass wir so kommen und so schreien und auch anfangen, so unverschämt zu beten und zu bitten. Denn er liebt es, mit uns zusammen zu sein. Und Es ist immer gut, für unseren eigenen Glauben mit Menschen zusammenzukommen, die eine leidenschaftliche Erwartungshaltung haben. Denn es befeuert und beflügelt unseren eigenen Glauben. Es baut uns auf, es zieht den Himmel herunter auf die Erde. Vers 4. Denn deine Güte ist besser als Leben. David hat verstanden, was das Wichtigste im Leben ist. Der Herr selbst, deine Güte ist besser, ist das Wichtigste. Neues Testament dazu, Markus 8, Vers 36. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich. Es ist ein schlimmer Irrglaube, moderner Irrglaube, auch unter Christen, das Gewinnen der Welt zu wichtig zu nehmen. Seine Arbeit zu wichtig zu nehmen. Es ist nichts dagegen zu sagen, gute Arbeit zu leisten, sich voll einzusetzen. Aber es ist nie unser Lebensinhalt. Es ist nie die Mitte und das Ziel. Denn was davon bleibt von all diesen Dingen? Was nehmen wir davon mit? Und die Gefahr ist sogar, dass man Schaden an seiner Seele nehmen kann. Wir setzen unsere Ewigkeit damit aufs Spiel. Und wer verinnerlicht hat, dass Gott das Beste von allem ist, der kann dann nicht mehr still sein. Meine Lippen preisen dich. Das muss raus. Das fließt über. Martin Luther hat gesagt, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. So will ich dich loben, Vers 5, so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Gott loben mit unseren Lippen, mit unserem Leben und mit unserem ganzen Menschen. Also ich persönlich war nicht immer Pfarrer einer charismatischen Gemeinde. Ich komme ursprünglich, geistlich bin ich zu Hause im CVM, da bin ich auch immer noch intensiv verbunden mit. Und niemand dort wäre auf die Idee gekommen, beim Singen aufzustehen und die Hände zu heben. Hat einfach keiner gemacht. Ich war dann auf einem größeren Kongress, wo es verschiedene Veranstaltungen und Gottesdienste gab, relativ weit hinten gesessen. Hatte noch niemals das getan, aufzustehen und Gott zu loben mit erhobenen Händen. Hätte ich mich auch nie getraut mit den Leuten, die ich kannte. Dort waren viele andere und eine Gruppe von Leuten weiter vorne, die standen auf und hoben die Hände und lobten Gott. Und es schien ihnen gut zu gehen dabei. Ich war also ganz hinten, es kannte mich keiner, also bin ich auch mal aufgestanden. Aber es war ganz schön schwer, die Hände zu heben. Es war mir nicht vertraut, es war mir auch unangenehm. Ich hatte das aber gelesen und meine Hände aufheben in deinem Namen. Stand ja in der Bibel drin. Also habe ich es ausprobiert und getan. Und heute ist es mir sehr selbstverständlich. Man muss das nicht tun, um Gott zu loben. Aber manchmal ist es gut und hilft. So wie es manchmal auch hilft bei einem Lied, das mich bewegt, sich hinzuknien und durch meinen ganzen Körper auch auszudrücken, ja, ich bin ausgerüstet auf Gott. Wie gesagt, man muss es nicht tun. Man kann in jeder Lage Gott loben und preisen und trotzdem hilft uns das manchmal. Und wenn ich diese Fernsehsesselhaltung einlege, ist nicht immer das Beste, um mich ganz auf Gott auszurichten und ihm die Ehre zu geben. Also ruhig unseren Körper, deinen Körper einbeziehen. Und es ist verrückt. Sobald wir in einem Gottesdienst sind, wo die Mehrheit Afrikaner ist, und die beim ersten Ton aufspringen und anfangen zu klatschen und zu loben und zu tanzen, da fällt es auch den meisten Weißen sehr viel leichter. Den meisten total zurückgenommenen Europäern, wenn die anderen das alle tun, kann man auf einmal doch über seinen Schatten springen und aus seiner Haut raus. Und es ist gut, Gott die Ehre zu geben. Und manchmal auch ausgelassen und verrückt. Denkt an König David, der vor der Bundeslade sang und tanzte und sprang, bis dahin, dass sein Lendenschutz nicht mehr ganz ausreichte. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Gott zu loben und anzubeten, das macht fröhlich. Mitten in der Finsternis, mitten in der Wüste, mitten im Tal der Todesschatten. Loben macht fröhlich und gibt dem Leben eine andere Art von Leichtigkeit. Auch wenn es um mich herum trotzdem schwer ist. Denn es ist kein natürlicher Vorgang. Es ist nichts, wo sich um mich herum alles verändert, sondern es bringt mich in die Verbindung mit Gott und in mir werden Dinge anders. Übernatürlich, indem ich Gott lobe, komme ich in die Verbindung mit ihm. Deshalb lass dich nicht davon abhalten und mach dich nicht davon abhängig, wie es dir geht. Gott zu loben ist nicht daran gebunden, wie es uns geht. Natürlich ist es leichter, wenn ich gerade auf der Welle segle, als wenn ich gerade unter ihr drunter bin. Aber mach dich nicht davon abhängig. Deine Befindlichkeit ist nicht das Kriterium, um Gott zu loben. Und wenn wir anfangen, Gott intensiv zu loben, dann lobt es in uns. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Am vergangenen Wochenende haben wir ein Lied sehr intensiv im Gottesdienst gesungen. Ich war auch habe auch mitgemacht im Lobpreisteam, deswegen haben wir es auch vorher intensiv geübt, weil es auch neu war. Und in den Tagen danach, das Lied, manchmal sagt man, das ist ein Ohrwurm oder es geht mir nicht aus dem Kopf, da stand ich beim Zähneputzen und das Lied war da. Oder beim Autofahren und das Lied war da. Und wo das eine Stufe tiefer sackt in unser Unterbewusstsein hinein und mich begleitet, in die ganze Woche dann auch. So geht's ja hier weiter. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Im Vers 2 hieß es eigentlich wörtlich, früh am Morgen suche ich dich. Und hier in Vers 7 wäre die wörtliche Übersetzung, in der durchwachten Nacht. An Gott zu denken, zu loben, zu ihm zu beten, das soll unseren ganzen Tag durchziehen. Das haben wahrscheinlich die allermeisten schon gehört. Sich auch immer schon gefragt, wie bitteschön soll das gehen? Außer ich nehme mir eine ganz besondere Exerzitienzeit. Aber es ist schon so gedacht, dass das immer wieder auftaucht, dass das nicht nur so eingepfercht ist in einen kleinen Bereich, den Gottesdienst, den Hauskreis, meine stille Zeit, sondern etwas, wo ich ganz normal und verständlich mit umgehe. Es passiert etwas Gutes und ich sage kurz, danke Gott. Es wird schwierig, das Gespräch wird anstrengend, meine Leitung, meine Schwelle zu Gott ist so niedrig, dass ich sage, Herr, hilf mir jetzt. Gib mir Weisheit und die richtigen Worte. Ich weiß es nicht, was jetzt das Gute ist. Nimm meine Emotionen und hilf mir ein bisschen runterzukommen, dass ich nicht aus dem Bauch heraus so heftig reagiere. Vielleicht kennt das der eine oder andere. In Zeiten großer Not, wenn es uns richtig schlecht geht und wir mit dem Rücken an der Wand stehen, dann fangen wir oft so an zu beten und durch den Tag zu gehen. Das sagen mir auch immer wieder Leute in der Gemeinde, die gerade in einer ganz harten Zeit sind, sagen, es ist ganz hart, aber ich fühle mich Gott gerade so nah. Es ist so ein nahes und direktes Verhältnis wie sonst nie. Vielleicht hat der andere immer mal wieder schlaflose Nächte oder Stunden. Also früher habe ich mich darüber geärgert, wenn ich im Bett lag und dachte, warum kannst du jetzt nicht schlafen? Morgen früh ist die Nacht zu Ende. Du brauchst dringend diese Stunde jetzt. Und man kann ja dann anfangen, Schäfchen zu zählen oder zu grübeln oder Sorgen zu wälzen oder schon zu planen, was man alles tun will. Probier's doch einmal aus und fang an, in der schlaflosen Zeit zu beten. Gott zu danken und zu loben, Psalm 23, das Vaterunser. Und selbst wenn du dann nicht geschlafen hast, weißt du aber hinterher, es war gute Zeit. Und ich habe sie gut ausgefüllt und genutzt. Vers 8, denn du bist mein Helfer, unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Mitten in der Wüste, mitten in der Not, mitten in der Nacht. Schon zu singen und zu danken, dass Gott eingreift und hilft, dass er mich nicht fallen lässt und mich nicht vergessen hat. Gott ist dein Helfer, selbst wenn du es noch nicht erlebt hast. Selbst wenn die Hilfe noch aussteht, die Hilfe ist auf dem Weg. Gott hört. Du bist ein Kind Gottes und du bist unter dem Schatten seiner Flügel. Er beschützt dich und er meint es gut mit dir. Und deswegen können wir loben und danken. Denn Gott vergisst uns nicht. Und das kann dir keiner wegnehmen. Vers 9, meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Ich habe mir das mal so ganz praktisch vorgestellt. Bei uns hier passiert das ja selten, aber im Ruhrgebiet ist das doch manchmal so. Mit diesen alten Kohleschächten, dass da manchmal einfach die Erde wegsackt nach unten. Und dann ist die Straße weg, die eben noch da war. Stellt euch so etwas vor. Du bist unterwegs und unter dir sackt einfach der Boden ab. Und das, wo du normal drauf stehst und was dich normal hält und trägt, ist weg. Einfach verschwunden. Und dann hält dich Gottes rechte Hand. Und du pendelst über dem Abgrund. Aber seine Hand hält dich. Und das reicht. Es ist ein guter Halt. Denn was heißt Glaube? Glaube heißt, sich mit dem ganzen Gewicht seines Lebens an Gott zu hängen. Und wenn wir ehrlich sind, stützen wir uns doch sehr oft auf andere Krücken. Aber Glaube heißt, ich hänge mich ganz an Gott. Und auch wenn es soll so ein Halt sein, selbst wenn alles andere zerbricht und weg ist, das reicht und hält mich. So hat's König David erlebt, mitten in der Wüste. Als sein Schwiegervater ihn verfolgt hat und umbringen wollte. Als sein eigener Sohn ihn verfolgt hat und umbringen wollte. Meine Seele hängt an dir, denn deine rechte Hand hält mich. Amen.